Liebe Gemeinde, unser Predigtext heute Abend aus dem Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 31 bis 39. Paulus schreibt an die Römer: Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Der auch seines eigenen Sohnes nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Liebe Gemeinde, wieder einmal hat unsere alte Erde ihre immer gleiche Bahn um die Sonne gezogen und dafür ein Jahr lang gebraucht und sich dabei 365 Mal um die eigene Achse gedreht. Und nun sitzen wir am Silvesterabend heute wieder hier in unserer Kirche zusammen, um an einem solchen Jahresende Rückblick zu halten, Bilanz zu ziehen, wie schon so oft zuvor und doch eben jedes Jahr auch neu. Was ist gewesen für mich, für die Menschen um mich her, für unseren Ort, für unser Land, für unsere Welt? Die Gedanken schweifen heute eher noch einmal zurück auf Ereignisse, Begebenheiten, die mir in Erinnerung bleiben. Und auch sonst in diesen Tagen erleben wir viele Rückblicke in der Zeitung, im Fernsehen, im Netz. Nicht alles ist erfreulich, was wir da so noch einmal betrachten. Nun gut, die Frage stellt sich, was kommt? Was hat mich im vergangenen Jahr getragen und was trägt mich im kommenden Jahr 2023, gerade auch bei all den Veränderungen, von denen vorher schon die Rede war? Liebe Gemeinde, wir wissen nicht so ganz genau, unter welchen Umständen Paulus seinen Brief an die Römer geschrieben hat. Aber auch er tut ja genau das Gleiche. Er zieht Bilanz. Er schaut für sich noch einmal ganz genau hin. Was war da eigentlich? Was hat getragen? Was hat sich bewährt? Und was hilft mir dann eben auch für die Zukunft, die für ihn auch nicht gewiss war? Er formuliert Worte voller Geborgenheit und Gewissheit. Er schreibt Sätze, die wohl zu den dichtesten des Neuen Testaments gehören, ein Stück Weltliteratur. Und mit diesen Zeilen, die wir gerade eben gehört haben, öffnet uns Paulus ja auch eine Tür ins neue Jahr hinein. Und ich habe den Eindruck, dass er dieser Tür, die er uns da öffnet, jetzt auch ins neue Jahr hinein, dass er ihr ein paar Schubser gibt und sich diese Tür dann immer Stück für Stück weiter öffnet. Ich möchte mir einfach einmal drei solche Schubser an dieser Tür vorstellen, die uns dann langsam eben auch den Zugang für die Zukunft eröffnet. Der erste Schubser, Peter, ich darf dich mal bitten einfach um den ersten Punkt. Der erste Schubser, den Paulus hier zur Sprache bringt, ist Gewissheit für ein bedrängtes Leben. Gewissheit für ein bedrängtes Leben. Wir haben es ja gemerkt, dieses dichte Bekenntnis, dieses ja fast schon dieses Lied, das Paulus hier singt, ist durchdrängt von Gewissheit, von Geborgenheit. Umso erstaunlicher, wenn man sich das vor Augen hält, was dieser Mensch Paulus denn alles durchgemacht hat und was zu seinem Leben dazugehört hat. Dieser Paulus hätte fürwahr allen Grund dafür gehabt, auch an dieser Liebe Gottes, die er ja in diesem Text so eindrücklich beschreibt, an dieser Liebe Gottes zu zweifeln. Er hätte wahrhaftig Grund gehabt. Denn wenn er uns erzählt hätte, was die Vergangenheit alles gebracht hat und was er vielleicht auch seiner Ahnung entsprechend noch in der Zukunft zu erwarten hätte, wir hätten manches gehört von harter Folter zum Beispiel, von Schmerzen, die ihm zugefügt worden sind. Wir hätten gehört von Gefangenschaft, die er zu erleiden hatte oder noch erleiden musste. Wir hätten von schlimmen, lebensgefährlichen Verwicklungen gehört, in die er in seinem Leben gebracht wurde, in Schiffbrüche zum Beispiel. Er hätte uns berichtet von großer Erfolglosigkeit seiner Tätigkeit, dass das eben immer gar nicht so war, dass überall dort, wo er hinkam, ihm die Herzen zugeflogen sind. Er hätte uns davon berichten können, dass er sehr oft auch von eigenen Freunden, ja von Glaubensgeschwistern verletzt und enttäuscht wurde. Und natürlich hätte er uns auch berichten können, dass er sehr oft von den Feinden dann auch gehetzt wurde, verfolgt wurde. Er könnte uns davon berichten, wie sehr er darunter gelitten hat, dass er oft auch von den eigenen Leuten aus den Gemeinden, die er gegründet hat, in Frage gestellt wurde, dass sein Apostelamt, seine persönliche Befähigung angezweifelt wurde. Das steckt man nicht einfach so weg, liebe Gemeinde. Eine Krisensituation nach der anderen. Das war kein Kaffeekränzchen, das, was er damals alles so erlebt hat. Er hat alles für Gott gewagt. Er hat das mit großen persönlichen Konsequenzen durchgezogen und dabei eigentlich ständig Prügel kassiert. Und dieser Paulus hätte ganz bestimmt den Grund gehabt, irgendwann einmal hinzusitzen und zu sagen, so jetzt reicht mir das einfach. Jetzt werfe ich alles hin. Man muss bei einem solchen Rückblick, wie ihn Paulus für sich auch gehalten hat oder hätte halten können, muss man am Ende kein Liebeslied und kein Vertrauenslied singen, wie das Paulus tut. Und hätte Paulus alles hingeworfen aufgrund dieser schwierigen Erfahrungen, dann ja, wäre er damit auch nicht der Einzige gewesen. Das erfahren wir immer wieder, auch durch die Geschichte hindurch, bis in unseren heutigen Bekanntenkreis hinein, dass Menschen dann irgendwann aufgrund vielleicht auch großen erfahrenen persönlichen Leids zu einem Punkt kommen und sagen, nein, an diesen Gott kann ich nicht mehr glauben. Der französische Schriftsteller und Philosoph Jean-Paul Sartre schildert in seinem Bühnenstück Der Teufel und der liebe Gott etwas Vergleichbares. Das Theaterstück spielt im 16. Jahrhundert. Der Held dieses Theaterstücks gerät, wie wir das von Paulus auch gehört haben, in die Abgründe menschlichen Lebens hinein. So richtig. Und ihn führt seine Verzweiflung dann am Ende eben nicht zum Vertrauen, eben nicht zum Bekenntnis der Geborgenheit, sondern zum radikalen Zweifel. Zum radikalen Zweifel an Gott. Und so schreit er es dann in diesem Bühnenstück konfrontativ hinaus. Ich flehte, ich rang um ein Zeichen, ich sandte dem Himmel Botschaften zu, doch es kam keine Antwort. Der Himmel weiß nicht einmal, wer ich bin. Ich fragte mich, was ich in den Augen Gottes wohl sei. Ich kenne die Antwort. Nichts. Gott sieht mich nicht, Gott hört mich nicht, Gott kennt mich nicht. Siehst du die Leere zu unseren Häuptern? Diese Leere ist Gott. Das Schweigen ist Gott. Die Abwesenheit, die Verlassenheit der Menschen ist Gott. Was da war, war einzig ich. Sie merken, dass man radikaler und abgründiger eigentlich diese Gottesfrage nicht mehr stellen kann. Und Jean-Paul Sartre lässt seinen Bühnenhelden in der Verzweiflung des Menschen versinken. Eine Verzweiflung, die angesichts des Leids, das ein Mensch erleben musste, ja, ihn keinen Himmel mehr über sich zu wissen glauben lässt. Das heißt, die Menschen demnach sich selbst ausgeliefert und damit allein mit ihrer Trostlosigkeit, ihrer Ratlosigkeit und auch ihrer Resignation. Wir sitzen am Jahresende hier mit den Erfahrungen, die uns das Leben der vergangenen 12 Monate gebracht hat. Und auch wir haben einiges erlebt, den Krieg in der Ukraine, die Folgen der Pandemie, die Inflation, die Migrationsbewegungen, den Klimawandel und persönliche Schicksalsschläge und das nicht zu knapp. Liebe Gemeinde, singen wir mit Paulus oder verzweifeln wir mit Sartre? Das ist schon die Frage und ich kann das verstehen, liebe Gemeinde, wenn für einen Menschen diese Antwort auf diese Frage nicht zugleich eindeutig und nicht sofort eindeutig ist. Paulus allerdings, dieser unendlich leidgeprüfte Mensch, er singt verwegen und zuversichtlich sein Lied von der Liebe Gottes. Und man mag sich ja fragen, an was liegt das? Warum verzweifelt dieser Paulus nicht? An den Leiden seines Lebens, den Nöten dieser Welt, vielleicht einfach deshalb, weil er eben auch tiefer sieht, weil es vielleicht wie so oft wieder auch eine Sache der Blickrichtung ist. Er sieht eben nicht nur die Macht der Fakten, die gegenwärtige scheinbare Realität, er sieht mit den Augen des Glaubens dahinter und darüber hinaus. Und diese Sichtweise ist eben auch gedeckt von seiner Erfahrung, weil er einfach weiß, ja, ich habe aber eben in der Vergangenheit mit diesem Gott auch schon anderes erlebt. Er sieht die Wirklichkeit, die Realität der Liebe Gottes, die seine eigene Wirklichkeit auf unsichtbare Art und Weise umgibt und durchwebt und durchdringt. Aber liebe Gemeinde, trotzdem, wer diese Welt mit ihren Grenzen, ihren gelegentlichen Abgründen auch kennt und durchleiden muss, der kann in Situationen geraten, wo er unter dem vermeintlich leeren Himmel verzweifelt. Und diese Menschen, denen das so geht, sind uns besonders ans Herz gelegt. Aber Paulus entwirft dennoch ein Gegenmodell, denn er sieht mehr. Und deshalb, liebe Gemeinde, Schiffbruch auch im übertragenen, im bildhaften Sinne erleiden, ist immer schmerzlich. Aber was bedeutet dieser Schiffbruch in seiner Konsequenz, wenn letztlich Gott der Ozean ist? Aus unseren Höhenflügen abstürzen tut immer weh. Aber was bedeutet es bei diesem Absturz, wenn letztlich das Netz der göttlichen Liebe gespannt ist und mich auffängt bei diesem Absturz? Liebe Gemeinde, aus wunderbaren Träumen erwachen und plötzlich merken, dass die Realität eine völlig andere ist, ist immer ernüchternd. Aber was bedeutet es letztlich, wenn Gott eben die Realität ist, in die ich hinein aufwache? Und zuletzt vielleicht ja die schwierigste Situation von allen, Sterben. Sterben ist immer eine schmerzliche Trennung vom Leben, ganz bestimmt, das Loslassen, das Abschiednehmen. Aber was bedeutet es letztlich, wenn ich in Gottes Ewigkeit hinein geliebt werde? Wir merken, Paulus, diese Gewissheit, die er aufgrund dieser Sichtweise für sich selbst erfährt, Gewissheit für ein bedrängtes Leben. Das zweite, Trost für ein erschüttertes Gewissen. Der zweite Stoß, den die Tür erhält, die uns von Paulus eröffnet wird ins neue Jahr hinein, Trost für ein erschüttertes Gewissen. Liebe Gemeinde, der bedeutende Prediger Johann Heinrich Folkening, er lag im Sterben. Er war im 19. Jahrhundert vielen Menschen im Ravensberger Land, dort im Nordosten von Nordrhein-Westfalen, zum Wegweiser auf Christus hin geworden. Angesichts des bevorstehenden Todes verfiel er, dieser gläubige Mann, in eine tiefe innere Anfechtung und Depression. Und wir merken, es gibt eben offensichtlich nicht nur die Bedrängnis von außen, die mir widerfährt, die ich einfach erdulden muss, sondern es gibt auch die Bedrängnis von innen. Er jedenfalls geriet über sich selbst so in Erschütterung auf dem Sterbebett, dass er seiner Frau gegenüber noch bemerkte, ich fühle mich innerlich so verloren. Ich glaube, ich muss zur Hölle. Seine Frau hätte ihn nun mit seinen Verdiensten für das Reich Gottes trösten können, denn diese Verdienste, die hat er sich zweifellos erworben. Sie hätte zum Beispiel sagen können, Heinrich, du hast doch gepredigt, du hast unzähligen Menschen den Weg zu Christus gezeigt, du warst ein segensreicher Evangelist. Aber gerade das hat seine Frau nicht gesagt. Sie wusste, dass das, was wir im Leben bewirkt haben, nicht unbedingt vor Gott immer bestehen muss und auch im Sterben nicht unbedingt tragfähig ist. Aber diese Ehefrau, sie hatte das Lied des Glaubens aus Römer 8 gekannt und gelernt und auch verstanden. Und deshalb hat sie ihren Mann in dieser Situation der inneren Anfechtung auf dem Sterbebett auf Christus hingewiesen. Heinrich, wenn es so um dich steht, dann muss Christus mit dir in die Hölle. Er hat zu viel für dich getan. Keine Hölle, auch nicht die Hölle in dir, kann dich von seiner Liebe trennen. Sie ist dort auf den Spuren des Paulus unterwegs, auf den Spuren dessen, was wir vorher im Predigttext gehört haben. Ja, es gibt auch bedrängende, auch anklagende Stimmen aus meinem Inneren, liebe Gemeinde. Und vielleicht ist es auch für den modernen Menschen nicht immer so sehr die Frage, wartet auf mich die Hölle, sondern vielleicht auch die Frage, ja, wartet da vielleicht am Ende überhaupt nichts auf mich? Das Nichts, das ist ja auch eine Frage, die innere Anfechtung bereiten kann. Aber gerade auch in diese Frage hinein begleitet mich Christus. Und gerade auch dort ist er mir besonders nahe. Ist denn Gott über diesem gelebten Leben für mich oder gegen mich, wenn ich Bilanz ziehe, eben nicht nur am Ende eines Jahres, sondern am Ende eines Lebens? Wie denkt dann dieser Gott über mich? Das ist ja vielleicht auch, zumindest für uns Christenmenschen, die Frage hinter allen Fragen. Das ist ja vielleicht auch die Mutter aller Fragen. Kann ich dann vor diesem lebendigen Gott bestehen? Wie steht er zu mir? Johann Heinrich Folkening hat den ganzen Ernst dieser Frage auf seinem Sterbelager verspürt. Und Paulus greift in seinem Lied vom Glauben auch diese innere Bedrängnis auf. Wer dieses Lied im Vertrauen auf seinen Herrn Jesus Christus so mitsprechen und mitbeten kann, sagt Paulus, der weiß, Gott ist für mich. Gott ist für mich. In aller Radikalität, er ist für mich. Wer kann dann noch gegen mich sein? Gott ist hier, der gerecht macht. Das sind die Säulen, die Paulus einschlägt. Gott ist für mich, das kann ich wissen, wenn auch mein eigenes Gewissen mich verklagt. Gott ist für mich, das kann ich auch festhalten, wenn andere Menschen mit Fingern auf mich zeigen und mir das vielleicht auch bestreiten und über mich zu Gericht sitzen. Gott ist für mich, daran kann ich festhalten, auch dann, wenn die ganzen Realitäten meines Lebens scheinbar völlig gegen mich sprechen. Er hat mir mit seinem Sohn das Kostbarste geschenkt, was er hatte, und hat damit das eben auch klar gezeigt, diese grundsätzliche Haltung, er ist pro, er ist für mich. Dort am Kreuz sehe ich, wie unerschütterlich und konsequent Gott zu mir hält. Und deshalb, liebe Gemeinde, Trost für ein erschüttertes Gewissen. Das ist für Paulus auch wichtig, wenn er Bilanz zieht und in die Zukunft blickt. Und noch ein drittes: Freiheit durch eine bejahte Existenz. Freiheit durch eine bejahte Existenz. Ich habe, liebe Gemeinde, kürzlich einmal in einer Zeitschrift einen Bericht gelesen von einer Betriebspsychologin. Große Firmen haben so etwas. Psychologen, die die Arbeitsprozesse, den Umgang mit den Mitarbeitenden auch mit begleiten. Und sie hat etwas beschrieben, was ja eigentlich ganz selbstverständlich klingt, aber offensichtlich es nicht ist. Wenn das Betriebsklima, auch die Hierarchien innerhalb eines Betriebs von gegenseitiger Wertschätzung und Anerkennung gegenüber den Mitarbeitenden bestimmt ist und das eben auch entsprechend kultiviert wird, dann ist die Produktivität in dieser Firma ungleich höher, als wenn in diesem Betrieb in einem Klima der Angst, zum Beispiel auch der Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes, gearbeitet wird. Das haben viele Manager offensichtlich immer noch nicht verstanden. und vielleicht manche kirchliche Verantwortliche, das sage ich sehr selbstkritisch, auch nicht. Das auf Leistung und Gewinn ausgerichtete Leben in der Wirtschaft lässt sich bestimmt jetzt nicht unbedingt auf das Reich Gottes übertragen. Und doch hat Paulus am eigenen Leib etwas Großartiges erfahren, was etwas mit ihm macht, was auch Konsequenzen hat auf die Art und Weise, wie er dann auch im Reich Gottes unterwegs ist. Er hat das Gespür, der lebendige Gott des Himmels und der Erde ist für mich. Seine Haltung, seine grundsätzliche Haltung mir gegenüber ist von Wertschätzung bestimmt. Sie ist positiv. Das heißt, ich übertrage es, das Betriebsklima in dieser Firma des Reiches Gottes ist von der Wertschätzung des Chefs gegenüber den Mitarbeitenden bestimmt. Sie ist von Liebe geprägt. Und diese Liebe ist eben nicht Reaktion auf mein frommes Leistungsvermögen, sondern sie existiert vorauslaufend. Sie existiert an sich etwas, was im menschlichen Bereich überhaupt gar nicht möglich ist. Deshalb, liebe Gemeinde, es mag mir vielleicht sein, dass ich von meiner Umwelt ständig geprüft und in Frage gestellt werde. Es mag vielleicht sein, dass das so ist. Es mag vielleicht auch so sein, dass ich ständig mich selbst hinterfrage und mir selbst vielleicht auch in meinem Glauben, in meiner Frömmigkeit, auch sonst in meinem Leben, ja auch mir selbst nichts recht machen kann. Mag es sein, Gott ist anders. Ich kann mich dabei nicht auf ihn berufen. Er ist anders. Das steht zunächst und als erstes unverrückbar über meinem Leben. Er ist für mich. Und daraus kann ich dann selbst mein Dasein auch bejahen und ich kann es dann auch gestalten in großer Freiheit auch im Jahr 2023. Und hier begegnen wir vielleicht auch ein Stück weit der Quelle, der Motivation, dem Urgrund dieser Schaffenskraft des Paulus von Tarsus, weil ihn das antreibt. Gott ist für mich. Das hat nichts mit Enge zu tun, das hat sehr viel mit Freiheit zu tun, liebe Gemeinde, sehr viel mit Offenheit, sehr viel auch mit innerer Kraft. Wie viel Freiheit und Entlastung kann sich in mir selbst dadurch entfalten? Aber auch wie viel Tatkraft und Motivation für meine Mitarbeit im Reich Gottes? Wie sehr kann uns das auch motivieren, gerade auch im Jahr 2023 die Ärmel hochzukrempeln und uns einfach einzusetzen für das Reich Gottes, für unseren Herrn, für die Menschen um uns her und auch für seine Schöpfung? Gott ist für mich, drei Worte, die auch in meinem Leben eine großartige Bewegung lostreten können. Liebe Gemeinde, vielleicht vergessen Sie auch das meiste von dem, was ich da heute Abend gesagt habe, geschenkt. Nehmen Sie einfach das eine mit, diese vier Worte. Gott ist für mich. Meditieren Sie darüber und Sie werden merken, das eröffnet ungeahnte Kräfte. Und so gehen auch wir über die Schwelle in ein neues Jahr. Keiner von uns weiß, inwieweit er auch in den kommenden 12 Monaten an solche existenzielle Fragen geführt wird. Aber wir vertrauen und glauben es dem Paulus nach. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder die Boden des Abgrunds, weder Zufall noch Schicksal, weder das Unheil von heute, weder die Gefahr von morgen, weder die Gewalten der Erde noch die Mächte in den Sternen, weder was im Himmel ist noch in der Tiefe, noch irgendeine Macht uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die uns begegnet ist in Jesus Christus. Amen.